Was man sich merken sollte. Man ist nicht auf der Welt, um sich abzustrapazieren. Hugo Ball. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht. Psalm 127, Vers 2. Wir könnten Menschen sein. Einst waren wir schon Kinder. Wir sahen Schmetterlinge. Wir standen unterm silbernen Wasserfall. Wir sahen alles. Wir hielten die Muschel ans Ohr. Wir hörten das Meer. Wir hatten Zeit. Max Frisch. Wer mit der Zeit mitläuft, wird von ihr überrannt, aber wer stillsteht, auf den kommen die Dinge zu. Gottfried Benn. Man muss der Zeit die Hand bieten. M. Seiler. Pozzo. Hören Sie endlich auf, mich mit Ihrer verdammten Zeit verrückt zu machen. Es ist unerhört. Wann? Eines Tages. Genügt Ihnen das nicht? Irgendeines Tages ist er stumm geworden. Eines Tages bin ich blind geworden. Eines Tages werden wir taub. Eines Tages wurden wir geboren. Eines Tages sterben wir. Am selben Tag, im selben Augenblick. Genügt Ihnen das nicht? Samuel Beckett. Die Zeit kann eigentlich nicht wegrennen. Denn die Zeit kann nicht sagen, ich habe keine Zeit. Tim, 11 Jahre. Ja, renn nur nach dem Glück. Doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück. Das Glück rennt hinterher. Bertolt Brecht. Ich finde, ihr könntet Besseres mit eurer Zeit tun, als sie auf Rätsel ohne Lösung zu verschwenden. Lewis Carroll. Alice im Wunderland. Wer das Lernen übt, vermehrt täglich. Wer den Sinn übt, vermindert täglich. Er vermindert und vermindert, bis er schließlich ankommt beim Nichtsmachen. Beim Nichtsmachen bleibt nichts ungemacht. Das Reich erlangen kann man nur, wenn man immer frei bleibt von Geschäftigkeit. Die Vielbeschäftigten sind nicht geschickt, das Reich zu erlangen. Tao Te King. Eines Tages wird es gleichgültig sein, ob wir glücklich oder unglücklich sind, weil wir für keines von beiden Zeit haben. Tennessee Williams. Wie weit ist es zur nächsten Stadt? Wenn ihr langsam fahrt, eine halbe Stunde. Wenn ihr schnell fahrt, einen halben Tag. Till Eulenspiegel. Time is on my side. Zeitwohlstand. In einem gut besuchten Münchner Biergarten an einem langen, lichten Juniabend setzt sich ein älterer Einheimischer, der an seiner stoisch immobilen Gelassenheit sowie an seiner Kleidung als Bayer zu erkennen ist, mit einer Maß Bier an einen der halbleeren Tische. Andere junge sportliche Menschen setzen sich ihm gegenüber, packen einen Wurstsalat aus und trinken dazu koffeinhaltige Limonade. Diese ungewöhnliche Komposition von Speis und Trank vermag den schnauzbärtigen Bayer nur für einen kurzen Moment in seiner kontemplativen Ruhe zu stören. Ein zweiter Liter Bier muss her, damit die Ruhe des Gemütes wieder die richtige Balance findet. Und dann eine halbe Stunde später eine dritte Maß. Einen der umtriebigen jüngeren Cola-Trinker am gleichen Tisch irritiert dieser Sachverhalt sicht- und hörbar. Wissen Sie eigentlich, so seine suggestive Frage an den Tischnachbarn, wissen Sie eigentlich, dass man langsam blöde wird, wenn man so viel Bier trinkt? Wieso? Die unaufgeregte Antwort des Bayern. Wieso? Ich hab doch Zeit. Kloster auf Zeit. Die Klöster, so liest und hört man mit Erstaunen, erleben eine Renaissance, vulgo einen Boom. Nicht jedoch von jenen, die den Dienst an sich und der Welt aufgeben, um ihn durch den an Gott und an der Schöpfung zu ersetzen. Vielmehr sind es jene, die die Schöpfung aus der Perspektive möglichst großer Wertschöpfung betrachten, manipulieren und ausbeuten, die zu den Kreuzgängen drängen. So mancher Abt erkennt bei diesem Andrang, dass auch die Zeit des Klosters mit Geld verrechenbar ist. So strömen sie, die Manager, in die gottesdienstliche Stille. Sie fliegen ein und lassen sich per Taxi an die Pforten abgelegener Klöster bringen, immer mit etwas zu viel Gepäck und nicht selten auch mit Laptop und Mobiltelefon. So ganz traut man dem eigenen Entschluss zur Askese denn auch wieder nicht, und allzu asketisch soll der Verzicht ja doch nicht sein. Es reicht ja, wenn man mal schnell, so wie Woody Allens Filmfigur Nadelmann, in die gegenüberliegende Zimmerecke rennt, in der Hoffnung, rasch einen Blick auf sich selbst werfen zu können. Mehr ist zeitlich auch nicht drin, und aus der Selbstkonfrontation lässt sich auch nicht allzu viel Profit ziehen. So ein Kloster auf Zeit, einfach spitze, müssen Sie auch mal machen. Arbeiten im Schlaf. Das Arbeiten nicht nur am Schreibtisch, am Computer, am Bankschalter, in der Werkstatt oder auf dem Felde geleistet wird, hatte bereits der in Geschäften überaus erfolgreiche Lorenzo de' Medici erkannt. Einem dieser heute noch viel häufiger vorkommenden emsigen und umtriebigen Menschen, der ihn noch am späten Vormittag im Bett antraf, antwortete er auf dessen vorwurfsvollen Blick: »Was ich in einer Stunde geträumt habe, ist mehr wert, als was ihr in vier getan habt.« Von der Natur lernen. Aber was? In der Bionik, jener mal mehr, mal weniger gelungenen Verbindung von Technik und Biologie, rühmen wir uns der Idee, dass der Fortschritt nicht ausschließlich darin besteht, sich von der Natur und ihren Gestaltungsprinzipien immer weiter zu entfernen. Von der Natur lernen, lautet das Programm der Bionauten. Aber was soll gelernt werden und wie soll gelernt werden? Erheblich weniger euphorisiert, als uns die verwertungsorientierten Technikwissenschaftler immer wieder suggerieren, fühlt man sich nach einer Antwort auf diese Frage. Man erkennt einerseits, dass die Natur zwar fleißig als Lehrmeisterin genutzt wird, aber dies nicht unbedingt zum Nutzen der Natur. Von der paradiesischen Vorstellung einer Versöhnung von menschengemachter Zivilisation und Natur ist die Bionik weit entfernt. Nicht selten führt das Lernen von der Natur zu einer weiteren Eskalation unseres Ausbeutungsimpulses gegenüber der Natur. Wir nutzen nämlich das Ideenpotenzial der Natur in vielen, ja in den meisten Fällen, zur Optimierung unseres technischen Verstandes und nur sehr selten zur Versöhnung von Technik und Natur. So aber entfernen wir uns immer mehr von jenen natürlichen Prozessen und Gestaltungsprinzipien, von denen zu lernen wir bestrebt sind. Das aber reduziert schließlich auch unsere Lernmöglichkeiten im Hinblick auf die Natur. Besonders offensichtlich wird dies, wenn man sich um Antworten auf die Fragen bemüht, was denn von der Natur gelernt wird und was nicht. Eine kritische Analyse macht bereits bei relativ oberflächlicher Betrachtung deutlich, dass äußerst selektiv gelernt wird. So etwa zeigen sich Bioniker sehr stolz, die Konstruktion von Fluggeräten den Vögeln abgeschaut zu haben und verpflichteten kurzerhand Leonardo da Vinci zu ihrem Stammvater. Für Unterwasserfahrzeuge, auch das ein immer wieder publiziertes Beispiel, standen die äußere Form und die Bewegungen der Delfine Pate. Und bei jenen Techniken und Geräten, die die Mobilität der Menschen und den Gütertransport auf dem Lande erhöhen, macht man mit Vorliebe Anleihe bei den schnellsten Großkatzen. Die Beispiele machen es deutlich. Man hat bisher dann von der Biologie gelernt, wenn es um die Steigerung der Schnelligkeit und der Beschleunigung ging. Erheblich weniger lernbereit zeigte man sich bei anderen zeitlichen Phänomenen, wie zum Beispiel der Langsamkeit, der Dauerhaftigkeit und der Langlebigkeit. Dann müsste man sich ja mit Schildkröten, Elefanten und Faultieren beschäftigen. Bisher haben die Bioniker ihre Ideenproduktion auch noch nicht auf den Quastenflosser konzentriert. Diese Fischart existiert bereits seit 400 Millionen Jahren. Sie konnte so lange überleben, weil sie sich in völlig ruhige Zonen des Meeres auf circa 500 Meter Wassertiefe zurückgezogen hat. Wenn man nur wollte, dann könnte man im Hinblick auf die potenzielle Überlebensfähigkeit der Spezies Mensch daraus etwas lernen. In der Ruhe nämlich liegt die Kraft und nicht im steten Hin- und Herrasen. wenn man nur wollte. Aber dazu fehlt uns die ruhige Umgebung und die Rückzugsfähigkeit eines Quastenflossers. Der Kampf gegen die Zeit. Matches Against Time nannten die Briten einstmals jene moderne Sportbewegung, bei der nicht mehr wie beim antiken Wettstreit jene zu Siegern gekürt werden, die als Erste das Ziel erreichen, sondern diejenigen, die die geringste Zeit benötigen. Die Uhr wurde vor etwas mehr als 200 Jahren zum Gegner, nicht mehr die Sportkameraden. Man rennt, man schwimmt gegen ein Gerät, von dem behauptet wird, es würde die Zeit anzeigen. Nur so konnte in der jüngsten Geschichte ein Phänomen entstehen, das man in der Antike nicht kannte, der Rekord. Im Rekord verschwinden die Gegner. An deren Stelle treten Zeiteinheiten wie Stunden, Minuten, Sekunden und Bruchteile davon. Diese Rekordsucht ist nichts anderes als die Dramatisierung der nackten Zeit. Die Mitstreiter sind nicht mehr länger Gegner, diese sind, wenn sie überhaupt noch da sind, nur Mittel, um Rekorde zu brechen oder, wie es illusorisch verklärend heißt, die Zeit zu schlagen. Läufer und Schwimmer werden nur dann zu großen Wettkämpfen zugelassen, wenn sie vorher eine normierte Minimalzeit vorweisen können, ganz egal, wen sie dabei besiegt haben und wen nicht. So kommt es vor, dass der Rekordhalter niemals den Zweitbesten der Welt besiegt hat und trotzdem kommt er zu seiner Prominenz. Der Zweitbeste wiederum kann zwar alle Rennen gewonnen haben, aber er bleibt doch nur der Zweitbeste. Das Subjekt wird entmachtet, gekämpft wird gegen die selbstgeschaffenen Objekte. Zuerst erfinden wir die Uhr und dann kämpfen wir gegen sie. Das aber tun wir ja nicht nur bei den Wettkämpfen. In nicht viel mehr besteht unser Alltag. Die Uhrzeit wird so zum Dauerthema in unserer erfolgsorientierten Gesellschaft. Der Kampf gegen die Uhr und deren Zeit ist zum Wasserzeichen der verschärften Moderne geworden. Prämiert werden jene, denen das am besten gelingt. Schaut man genau hin, gewinnt aber doch immer nur die Uhr. Das macht das Leben nicht unbedingt lebendiger und auch nicht lebenswerter. Bei unserem Kampf gegen die Uhr werden immer nur die Zeiten der Wettkämpfer besser. Auf bessere Zeiten hoffen wir dabei vergebens. Bescheidene Utopie. Wer vor der Zeit Angst hat, organisiert sie. Jedes Jahr der gleiche Trick. Im Frühjahr nimmt man uns eine Stunde und im Herbst erhalten wir sie wieder zurück. Dass wir Zeit geraubt bekommen, das kennen wir nur allzu gut. Das passiert uns täglich, nicht nur bei der jährlich wiederkehrenden Einführung der Sommerzeit. Dass wir aber mit einer Stunde beschenkt werden, das ist in unserer Hochgeschwindigkeitszivilisation ein eher seltenes Ereignis. Die Uhr wird für eine Stunde ohnmächtig. Einmal im Jahr wissen wir für 60 Minuten nicht, was die Stunde geschlagen hat. Irgendwie haben wir Sehnsucht nach dieser Situation und trotzdem fürchten wir uns vor ihr. Die schöne Hoffnung, eine Stunde geschenkt zu bekommen, wir dürfen sie haben, aber wir dürfen sie nicht leben. Wir müssen sie und sollen sie wohl auch verschlafen. Das Geschenk wird uns in tiefster Nacht gemacht, dann, wenn wir still und brav in unseren Betten liegen zwischen 2 und 3 Uhr. Es ist dies die lebloseste Zeit des Tages. Die geschenkte Stunde ist es damit auch. Ein solches Geschenk scheint irgendwie zu stören. Aber wen eigentlich? Zuallererst die Fahrplanfetischisten bei der Bahn AG. Sie haben um diese Zeit die geringsten Organisationsprobleme mit dem Zugverkehr. Aber warum soll der Rest der Bevölkerung eigentlich sein Leben am Lauf der Züge ausrichten? Das tut er sowieso schon allzu häufig. Sehr lieblos gehen wir mit der geschenkten Stunde am Ende des Sommers um. Wir überleben die uns geschenkte Stunde, aber wir leben sie nicht. Gefüllte, nicht erfüllte Zeit ist unser Streben. Warum eigentlich bekommen wir die 60 Minuten nicht am Nachmittag zwischen 14 und 15 Uhr geschenkt? Zu dieser Zeit könnten wir doch viel mehr mit ihnen anfangen. Das wäre doch toll. Eine Stunde, die nicht abläuft. So etwas will ich doch erleben und nicht verschlafen. Eine Stunde ohne Zeittakt. Das möchte ich doch nutzen und mir erlauben, selbst eine Stunde taktlos sein zu dürfen. Eine Stunde Zeit, in der man das Zeitliche bereits in lebendigem Zustand segnen könnte. Das wär's. Lasst uns dafür kämpfen, zu jeder Zeit, nur nicht in den geschenkten Stunden. Eine Verschiebung von 12 Stunden müsste doch möglich sein. Welche Partei verspricht uns dies? So könnten wir nicht nur zwischen Parteien, sondern zwischen Programmen wählen. 1 Stunde temporäres Brachland zwischen 2 und 3 Uhr nachts. Geschenkt. Und wenn wir schon dabei sind, warum hängen wir denn eigentlich den Schalttag, der uns alle 4 Jahre geschenkt wird, nicht an den Juni an? Da ist es doch viel sonniger als im meist grauen Februar. Nichts ist geschehen. Stellen Sie sich vor, ein Zeitzeuge, ein Historiker oder vielleicht Ihr Großvater berichtet Ihnen im Jahre 1950, sei nichts geschehen. Würden Sie ihm glauben? Würden Sie neugierig werden und nachfragen? Oder würden Sie ihn für eine Person halten, die nicht ganz bei Sinnen ist? Wahrscheinlich Letzteres. In unseren heutigen Zeiten muss nämlich immer etwas geschehen. Und deshalb muss auch immer etwas geschehen sein. Wer dies leugnet, macht sich zum Fall für die Psychiatrie oder je nach vorangeschrittener Lebenszeit fürs Altersheim. Das, ohne dass wirklich etwas geschehen ist, jetzt Seniorenresidenz heißt. Aber genau diese Formulierung, nichts ist in diesem Jahr geschehen, findet man ab und zu in alten Chroniken, beispielsweise in einer walisischen aus dem Jahre 1048. Ein Jahr, in dem nichts geschieht, das könnte uns vielleicht einmal unser Kanzler in einer seiner unvermeidlichen Silvesteransprachen ankündigen. Aber dürfte er anschließend dann noch Kanzler bleiben? Selbstverständlich nicht, denn er ist ja primär dafür da, dass etwas geschieht und dass dabei nicht allzu viel passiert. Trotzdem, nach einem ersten Schreck und einem Anfall von Ängstlichkeit, das uns in einem solchen Jahr unendlich langweilig würde, entwickelte sich bei uns vielleicht, wenn wir ehrlich sind, eine große Sehnsucht nach einem solchen Jahr des Nichtgeschehens. Eine Zeit, in der die Tagesschau aus 364 Wiederholungen jener Tagesschau bestünde, die am 1. Januar gesendet wurde, und die heute Sendung nur jene 20 Sekunden dauern würde, die es zur Verkündigung der Information braucht, dass heute nichts geschehen sei. Ach ja, warum geschieht das eigentlich nicht? Vielleicht, weil dies überhaupt das größtmögliche allen Geschehens wäre, das uns passieren könnte. Aber wenn wir tot sind, dann geschieht es andauernd, dass nichts geschieht. Ein bisschen würde man schon gerne wissen, wie das dann ist.